Detektor FM. Zurück zum Thema.
Seit mittlerweile 16 Jahren gibt es die internationale PISA-Studie zum Stand der Bildung in 72 Ländern. Die Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung prüft ihre naturwissenschaftlichen und mathematischen Fähigkeiten sowie die Lesekompetenz der Schüler. Anfangs schnitt Deutschland dabei miserabel ab. Vom PISA-Schock war damals die Rede. Seitdem hat sich aber in unseren Klassenzimmern einiges getan und nun liegen die neuesten Ergebnisse der PISA-Studie vor. Eine 500.000 Schüler haben daran diesmal teilgenommen und über die Ergebnisse sprechen wir mit Matthias Rumpf von der OECD. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, vielleicht können Sie eingangs schon mal ganz kurz die Kernaussagen der neuen Studie vor allem zu Deutschland zusammenfassen.
Naja, also die Ergebnisse für Deutschland liegen in allen drei getesteten Bereichen stabil über dem OECD-Durchschnitt. Es hat tatsächlich seit dem PISA-Schock, den Sie angesprochen haben, einen deutlichen Leistungszuwachs gegeben. Der hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas abgeflacht. Die Chancengleichheit, die auch 2000 als ein großes Problem identifiziert wurde, hat sich auch etwas verbessert. Aber da bleibt Deutschland weiter unter dem OECD-Durchschnitt.
Chancengleichheit unter dem Durchschnitt und auch die Naturwissenschaften, die gelten zumindest als nicht besonders gut in Deutschland. Sind die Ergebnisse denn genauso?
Bei den Naturwissenschaften, da schneiden die deutschen Schüler, jetzt wenn man das über die verschiedenen Fächer nimmt, eigentlich relativ gut ab, sogar besser als in Lesen und Mathematik. Es ist allerdings so, dass da die Tendenz in den letzten Jahren auch eher flach ist, vielleicht leicht rückläufig. Was die Chancengleichheit angeht, was wir machen ist, wenn die Schüler diesen Test machen, in Deutschland haben 6.500 Schüler an der PISA-Studie teilgenommen in 250 Schulen rund. Die bekommen noch einen sogenannten Hintergrundfragebogen und da werden eben Beruf und Bildungsstand der Eltern und ein paar weitere Fragen abgefragt. Und aus diesen Antworten errechnen wir einen Index zum sozialen und ökonomischen Hintergrund. Dieser Index wird dann in Bezug gesetzt zu den Leistungen. Und in Deutschland war es eben in der Vergangenheit so, dass dieser Index mit dem sozialen Hintergrund eine sehr starke Vorhersagekraft hatte auf die Leistungen. Und dieser Zusammenhang, der hat sich etwas abgemildert, sodass man sagen kann, dass die Chancengleichheit sich etwas verbessert hat.
Was sich seit dem Jahr 2000 ja verändert hat und sehr viel zugenommen hat, ist der Einfluss des Digitalen auf unser Leben. Und aktuelle Studien, die haben schon vorher da Alarm geschlagen, dass deutsche Schüler da besonders schlecht gebildet sind, wenn es eben um digitales Wissen geht. Kommen Sie zu ähnlichen Ergebnissen?
Das würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Also wir haben tatsächlich jetzt mit der PISA-Studie, die letztes Jahr stattfand, wir sprechen ja über die Ergebnisse von PISA 2015, zum ersten Mal flächendeckend Computer, das waren so Tablet-Computer, eingesetzt, um die Fragen zu erheben. Wir haben aber auch im Vorfeld eine Reihe von Studien gemacht, wo man sozusagen die Beantwortung der Fragen auf Papier mit denen auf dem Computer verglichen hat. Und da sind wir eigentlich dazu gekommen, dass da kein großer Unterschied besteht.
Aber wie ist es denn innerhalb des Unterrichts? Haben Sie da auch überprüft, ob eben digitale Konzepte da eingebracht werden?
Das wird schon immer abgefragt. Was wir sehen, ist, dass die Hardware alleine es nicht richtet, sondern es geht natürlich darum, dass man, wenn man digitale Medien einsetzt, und die haben ja sehr spannende und sehr vielversprechende Möglichkeiten, dann kommt es eben ganz stark auf das Unterrichtskonzept an, das diese Medien einbettet. Also alle Klassenzimmer mit Computern, Laptops oder Tablets ausstatten, das alleine wird den Unterricht nicht verbessern.
Insgesamt ist es ja so, bei der Auswertung dieser Studie, die eben seit dem Jahr 2000 auch öffentlich immer wieder besprochen wird, da schauen viele vor allem auf die Platzierung. Ist also Deutschland jetzt einen Platz hoch oder wieder einen Platz runter? Ist das vielleicht ein bisschen auch eine Verengung in der Wahrnehmung, dass man eben vor allem nur drauf guckt, wie schneidet man im Vergleich zu anderen Ländern ab?
Naja, der Vergleich zu anderen Ländern ist natürlich schon wichtig. Was allerdings so ist, wir können, diese Ergebnisse werden ja statistisch erhoben und wir können jetzt kein Ranking liefern wie die Bundesliga oder so. Das geht einfach methodisch nicht. Also man muss eben sagen, Deutschland ist in allen diesen drei Bereichen oberhalb des OECD-Durchschnitts und dann gibt es eine Gruppe von Ländern, die ungefähr gleiche Ergebnisse erzielen. Also für die Naturwissenschaften wären das Korea, Neuseeland, Australien, Großbritannien oder die Schweiz.
Aber läuft man nicht so ein bisschen Gefahr durch dieses Ranking, auch wenn es kein Bundesliga-Ranking ist, dass so ein Wettkampf entsteht, der vielleicht eher auf die Studienergebnisse zielt als das gesamte Bildungsniveau?
Naja, also wir haben den Anspruch und ich glaube, das wird auch so bestätigt, dass wir mit der Studie tatsächlich nicht einfach Wissen oder auch irgendwie sinnloses Faktenwissen abfragen, sondern es geht um Kernkompetenzen in diesen verschiedenen Bereichen. Und das ist eigentlich, was die Schule leisten soll. Und wenn Sie sich die Fragen anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Fragestellung aus dem Leben gegriffen ist oder eben wirklich auf diesen Kompetenzbereich Mathematik oder Naturwissenschaften so zugeschnitten ist. Also die Sachen, Sachen, die man da fragt, die sollte man wirklich können und wissen. Insofern denke ich nicht, dass das eine Einschränkung ist.
Sie haben ja eingangs die Chancengleichheit schon als großes Problem angesprochen. Gibt es denn so andere Handlungsempfehlungen, die man aus der Studie ableiten kann?
Also was wir insgesamt sehen, jetzt auch im internationalen Vergleich, welche Länder sind erfolgreich und was machen die? Also die konzentrieren sich darauf, dass sie hohe Erwartungen an alle Schülerinnen und Schüler stellen. Und da kann man auch in Deutschland sich fragen, wenn man die Schüler sehr früh auf verschiedene Schulformen unterteilt, ist das denn wirklich der Fall? Stellen wir auch an der Hauptschule die gleichen hohen Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler? Diese Frage müsste man sich beantworten. Dann ganz entscheidend ist sozusagen eine Konzentration auf guten Unterricht. Bildung findet eben in der Beziehung zwischen Schülern und Lehrer statt. Also guter Unterricht, gute Unterrichtskonzepte sind wichtig. Und dann, wenn es um die Ressourcen, also Finanzausstattung, aber auch um die qualifiziertesten Lehrer geht, dann konzentrieren die Länder, die erfolgreich sind, ihre guten Ressourcen in den Schulen und bei den Schülern, die eben eher Schwierigkeiten haben. Und wenn man sozusagen die politische Ebene noch betrachtet, dann, was auch wichtig ist, ist eine kohärente und langfristige Strategie, um den sozusagen Bildungserfolg sicherzustellen und auch Verbesserungen zu schaffen. Also ein Hin und Her nach jedem Regierungswechsel ist eher schädlich.
Der Bildungsstand deutscher Schüler ist grundsätzlich gut, aber an der Chancengleichheit, da hapert es immer noch. Das sind zwei der Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Und mit Matthias Rumpf von der OECD, die die Studie durchgeführt hat, haben wir darüber gesprochen. Vielen Dank dafür.
Ich danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.